SWR 2.
Reflexe. Wie viele aufmüpfige Junge und Städter habe auch ich damals alles Volkskulturelle abgewertet. Das sagt die Historikerin Katrin Reder. Nun, mit 43 Jahren ist sie Direktorin des Freilichtmuseums Ballenberg. Und heute ist Katrin Reder in Reflexe Monatsgast Kultur. Die Ballenberg-Chefin blickt zurück auf ihren ganz persönlichen Kulturmonat. Was hat sie diesen November besonders berührt, genährt, aber auch überrascht? Karin Salm fragt nach.
Seit einigen Monaten sind Sie, Katrin Reder, Direktorin des Freilichtmuseums Ballenberg, einer Sammlung von über 100 alten, historisch interessanten Häusern. Da gibt es ein Handwerkzentrum, viel Volkskultur, Brauchtum. Und ich frage mich, hat dieses Amt Ihren quasi kulturellen Konsum oder was Sie interessiert, beeinflusst?
Was mich interessiert in dem Sinn nicht. Also ich komme natürlich mit meinem Interesse, mit meiner kulturellen Vergangenheit bin ich auch in dieses Amt gewählt worden oder in diese Arbeitsstelle. Und von daher dieses Interesse nehme ich mit. Also was es sich sicher verändert hat, ist mein Blick. Also wenn ich Ausstellungen besuche, dann schaue ich die natürlich heute ganz anders an und weniger nur thematisch, sondern vielmehr auch die ganze Szenografie, die Frage, wie werden Geschichten erzählt. Also insofern hat es meinen Kulturkonsum beeinflusst, nicht das Was, sondern das Wie ist mein Blick.
Und ist das irgendwie ärgerlich, dass Ihnen etwas abhanden geht, wenn Sie sozusagen immer mit dem Berufsblick, mit einem Zwang dahin gehen?
Nein, ich versuche mich von dem auch zu befreien, von diesem Zwang. Vielleicht, wenn ich eine Ausstellung mit meiner Patentochter besuche, da gibt es ganz andere Bezüge und andere Gespräche als immer nur eigentlich die Reflexion jetzt aus beruflich-fachlicher Sicht.
Und was hat sie denn sozusagen in ihrem Kulturkonsum, das ist ein schreckliches Wort eigentlich, sie sind vorhin auch so ein bisschen zusammengezuckt, was hat sie da beeinflusst? Oder wer hat sie beeinflusst?
In meiner Geschichte, meinen Sie? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine nicht ganz einfache Frage. Also aufgewachsen bin ich auf dem Land und da war das kulturelle Angebot sehr eingeschränkt. Da gab es vielleicht das Laientheater im Gasthof Krone oder Sternen oder Löwen, weiß nicht mehr. Also da war nicht sehr eine große Entzückung damit verbunden und auch nicht eine große Bereicherung. Von daher eher die Flucht vom Land in die Stadt und da mich dem Kulturkonsum eigentlich, also der kulturellen Welt anzunähern. Also vielleicht weniger jetzt stark aus dem familiären Hintergrund, so, sondern mehr dann vom sozialen Umfeld, im städtischen Leben.
Jetzt haben wir eben einige Male Konsum gesagt. Ja. Hat Kultur, welche Funktion hat denn die für Sie? Ist es etwas Nährendes, etwas Vergnügliches oder was ist es?
Also ich habe einen sehr umfassenden Kulturbegriff. Also wenn wir davon ausgehen, was Kultur ist, dann ist es die ganze Frage, wie ich meinen Alltag gestalte, wie ich kommuniziere, wie ich wahrnehme. Und von daher würde ich das viel umfassender den Kulturbegriff nennen, wenn wir jetzt vom Kulturkonsum reden, jetzt in diesem Sinn, dass dort ist, wo besuche ich Kulturveranstaltungen, wo besuche ich Theater oder Konzerte, also dort, wo ich als Publikum, als Gast mich bereichern lasse, mich beeindrucken lasse von der Darbietung anderer. Das ist wirklich so auf das. Und ich würde das nicht nur auf die Kunstwelt jetzt im engen Sinn beziehen, sondern auf die Darbietung jetzt auch, könnte es auch in einer Populärkultur sein oder eben in einer Volkskultur oder. Aber ich würde das wie abgrenzen jetzt eigentlich die Welt der kulturellen Veranstaltungen. Und dort, ich finde den Konsumbegriff ein schwieriger, weil er mich wirklich ganz in den zahlenden Gast zurückschlägt und mich nicht irgendwie als mein partizipatives Element da drin, also die Wahrnehmungsebene da wie nicht so stark mit berücksichtigt. Aber letztlich ist es doch eine Rezeption.
Aber dass man für eine kulturelle Veranstaltung etwas zahlt und insofern konsumiert, das finden Sie schon richtig, oder?
Ja, keine Frage. Ich grenze das vielleicht etwa ab, einfach zum breiten Kulturbegriff, der für mich umfassender ist und viel mehr beinhaltet als das, worüber das Feuilleton schreibt.
Und der breite Kulturbegriff, ist es nicht nachher die Gefahr der Inflation, dass plötzlich alles Kultur ist?
das könnte so gesehen werden. Also die Art und Weise, wie wir wahrnehmen, eben wie wir kommunizieren, wie ich das vorher gesagt habe, dann gehört eben nicht nur das vom Feuilleton, sondern gehört die politische Kultur genauso dazu, wie Sport dazu gehört. Das gehört die Art und Weise des Zusammenlebens, das dann auch schon fast zum Brauchtum werden kann. Also das gehört alles umfassend dann für mich in diesen Kulturbegriff. Es ist eine Perspektive, würde ich sagen.
Sie haben ganz am Anfang unseres Gesprächs hier in Reflexe erwähnt, sozusagen Ihren Rucksack, Ihren Volkskulturrucksack. Wie haben Sie sich den eigentlich angezogen? Also Sie haben eben auch gesagt, Sie sind auf dem Land aufgewachsen, aber dann so eine Flucht in die Stadt und dann wieder zurück. Was ist da passiert?
Also das Wieder-Zurück ist mir in der Großstadt Zürich passiert. Also das Thema habe ich mir nicht selber gewählt eigentlich, sondern ich habe bei der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia gearbeitet und da im Bereich Kulturvermittlung, zuerst auf Gesuchsbearbeitung, da auch Volkskultur. Aber dann bin ich im Bereich Programme tätig geworden und da kam plötzlich das Thema auf, Thema Volkskultur, Tradition, Innovation in der Kultur und ich habe mich diesem Thema angenähert. Es wäre jetzt vielleicht nicht meine erste Wahl gewesen, aber ich habe mich dann in der Auseinandersetzung damit, mit der Frage, was heißt Tradition, was sind kulturelle Traditionen, welche Bedeutung hat das für mich, für unser Land, für unsere Kultur, tief damit auseinandergesetzt und es hat mich schwer beeindruckt, ja.
Sie erzählen das am Anfang so cool und dann die Beeindruckung, ist da auch eine Form der Liebe entstanden?
Man könnte dem so sagen, es ist sicher eine Auseinandersetzung mit etwas, was ich vorher überhaupt nicht kannte. Ich kannte, glaube ich, wirklich nur das Laientheater vom Dorf. Ich kannte die Volksmusikschlager vielleicht und ein Naturjodel kannte ich nicht in dem Sinn. Ich kannte vielleicht mal einen Betruf gehört, aber das habe ich irgendwie weit zurückgelassen. Ich habe irgendwie die Kraft des Volkskulturellen habe ich so lange nicht gekannt. Und ich denke, in dieser Annäherung, gerade auch aus meiner Distanz heraus, ist, kann man das sagen, eine Form von Liebe entstanden. Lässt sich so sagen, ja.
Und jetzt sind Sie, wie gesagt, seit einigen Monaten Direktorin des Freilichtmuseums Ballenberg, also so quasi auch den Hort, einen der Horte dieser Volkskultur. Und Sie haben auch gesagt, eben Ihr Blick, Ihre Art, sich Dinge anzuschauen, hat sich verändert. Also Sie sind interessiert besonders an der Szenografie. Wie stellt man aus, wie erzählt man Geschichte? Was haben Sie sich jetzt diesen Monat angeguckt? Ich nehme an, Sie haben da hier ganz speziell möglicherweise gescannt.
Ich habe verschiedene Ausstellungen mir angeschaut. Es war wirklich ein Ausstellungsmonat per Zufall. Ich war zuerst eben mit meiner Patentochter und noch anderen Jugendlichen in der Ausstellung Entscheiden in Lenzburg. Also Stapferhaus, die Ausstellung, die besuche ich regelmäßig. Ich finde die sehr beeindruckend, alles, was so thematische Ausstellungen geht, gesellschaftlich-kulturelle Themen aufzugreifen und für ein breites Publikum zu vermitteln, auch für Jugendliche sehr zugänglich zu machen, komplexe Thematiken. Und mit der Ausstellung Entscheiden ist das wiederum gelungen.
Was ist aus Ihrer Sicht dort besonders gelungen? Also ich als Besucherin, als Akteurin bin ja eigentlich ständig auch aufgefordert zu entscheiden. Das beginnt ja gleich am Anfang. Ich muss mich zwischen 5 Taschen entscheiden oder zwischen 4 Taschen und am Schluss fast auch entscheiden, wie viel ich möglicherweise bezahlen möchte, oder?
Ja. Ich denke, die Interaktivität, die ist relativ eingeschränkt. Die hätte vielleicht jetzt noch ausgebaut werden können. Ich denke, die Form, dass man auf dem Computer verschiedenen Bildschirmstationen sich seinen eigenen Entscheidungstypus so zusammenstellen kann, das ist eine Form, die sie auch schon in früheren Ausstellungen gewählt haben. Und von daher war für mich das jetzt weniger das innovative Moment. Ich denke einfach, die vielfältigen Zugänge zu dem Thema Entscheiden, das hat mich beeindruckt. Was mich etwas erschreckt hat, oder vielleicht hat es mich umso mehr erschreckt, weil ich ja mit meiner Patentochter da war und ich nicht wusste, wie sie dann darauf reagieren würde. Die Textlastigkeit. Es ist wahnsinnig viel Text in dieser Ausstellung drin, sei das gesprochenes Wort, sei das geschriebenes Wort. Es ist quasi nur über diese Ebene und wenig jetzt eigentlich über Objekte, über Inszenierung, über den emotionalen Zugang, es ist alles wortlastig. Und da war ich eigentlich sehr erstaunt, wie stark mir das ja aufgefallen ist. Ich habe mir jetzt im Nachhinein überlegt, wie war das bei Glaubenskultur, wie war das bei Autolust? Und vielleicht hat es eher noch zugenommen, diese Textlastigkeit. Auch bei diesem schwierigen Thema, das schwierig, also entscheidend schwierig darzustellen ist mit Objekten. So.
Und wie hat dann ihre Paten, das Patenkind reagiert darauf?
Sie hat sehr positiv darauf reagiert.
Also sie hat sich nicht gelangweilt?
Nein, überhaupt nicht. Nee, es sind auch ganz spannende Diskussionen daraus entstanden. Also die Frage, also Themen sind Berufswahl, Themen sind Liebe, Partnerschaft, Themen sind Teilnahme an der direkten Demokratie, Themen sind die Frage, mache ich Schönheitsoperationen oder nicht? Oder wie gehe ich um, wenn ich entscheiden muss, wie reagiere ich darauf oder was berücksichtige ich mit? Und so, von daher sind das natürlich herausragende Fragen für einen Ausstellungsbesuch. Ja.
Also dann heißt es, dann hat Ihnen die Ausstellung über Mani Matter im Historischen Museum Bern besser gefallen. Da geht man ja herum mit einem iPad, kann sich Dinge angucken, Filmausschnitte und auch die Lieder.
Sie sagen ja, man geht rum mit einem iPad. Also die Ausstellung, die hat mir sehr gut gefallen. Es ist, da hat etwas Mausoleumhaftes da im Keller unten im Historischen Museum. In Zürich hatte ich sie leider verpasst. Jetzt habe ich sie hier in Bern gesehen. Sie haben das iPad angesprochen. Ich habe die Leute beobachtet. Und ganz viele sind einfach auf den Sesseln gesessen, das iPad vor den Augen, haben in diesem iPad rumgesucht und gehört und geschaut. Die Objekte, die dann ausgestellt waren, die wurden fast weniger wahrgenommen. Also die Frage, was bringt ein solches Gerät in einer Ausstellung? Das ist eine Frage, die wir uns im Museum auch stellen. Die Frage, welche Bedeutung hätte ein Audioguide? Wie sehr möchten wir die audiovisuellen Medien einbeziehen? Eben die Idee eines iPads. Aber wenn man dann letztendlich nur noch in dieses Gerät schaut und die Umwelt rundum eigentlich fast nicht mehr, dann geht etwas ganz Wesentliches verloren vom Ausstellungsbesuch, dann wäre es dann vielleicht idealer eine Internetausstellung. Aus das würde sich dieses iPad sehr gut eignen. Es hat auch wenig Zusatzinformationen in Bezug auf das, was in der Ausstellung dann auch als Text oder als Objekt zu sehen ist. Natürlich die Musik. Aber die spielt im Raum auch. Und als ich reingekommen bin, ich habe mir auch zuerst gerade die Kopfhörer aufgesetzt und merke ich plötzlich, ja nein, außerhalb von meinem Kopfhörer, da spielt etwas, da redet jemand, muss ich sie mir wieder abziehen. Und dann erst habe ich gemerkt, nee, Kopfhörer ist die falsche Ebene in dieser Ausstellung drin. Ich glaube, ich bekomme eine ganz wesentliche Dimension nicht mit, wenn ich in dieser Ausstellung das iPad so stark darauf fokussiere.
Also das heißt jetzt, als Direktorin von Ballenberg wird es nächstes Jahr keine iPads geben?
Nächstes Jahr sicher nicht. Da hätten wir nicht die Zeit, das vorzubereiten, nicht die Mittel vor allem auch. Es ist für uns eine Frage, wir sind an diese Frage dran, wie erzählen wir in Ballenberg Geschichten? Wie können wir dieses thematische Vielfalt, dieses immense eigentlich Wissenskorpus, den wir da eigentlich vermitteln möchten oder könnten, sei das wirklich über die Häuser, die konkreten Häuser der, über die ganze dort und die Häuserlandschaften in der Schweiz generell, sei das über die Bewohnerinnen damals, sei das über die ländliche Kultur. Und da bietet sich natürlich an eine digitale Ebene, wo man dann eben noch Zusatzinformationen findet. Und das habe ich vielleicht etwas vermisst, dass nicht das zusätzlich auf diesem iPad war. Also für uns die Frage, wie erzählen wir Geschichten, wie vermitteln wir, dass wir dann nicht eigentlich alle Häuser mit Texttafeln zupflastern müssen. Also wieder die Textlastigkeit und die Frage, wie viel mag es da ertragen eigentlich? Und von daher sind das natürlich, wenn ich jetzt Ausstellungen besuche, sehr stark, reflektiere ich da immer mit, da kann ich gar nicht anders.
Also es ist eine Recherchearbeit, eben im Stapferhaus haben Sie gesagt, beim Entscheiden zu textlastig, jetzt im Historischen Museum irgendwie so eine Doppelung dessen, was im Raum war, plus den iPads, dass die Leute nur an diesem Ding gehockt sind. Und hat Sie dann irgendwie eine Ausstellung beglückt?
Ich habe eine dritte Ausstellung besucht, das ist die von Lois Hechenbleichner im Alpinen Museum, eigentlich kein Text, ohne Text, es sind Bilder, ist auch eine Kunstausstellung und von daher, das ist vielleicht eine Besonderheit, eine Kunstausstellung in einem thematischen Museum, will man das? Ist also dort auch wieder, komme ich mit dieser Frage, mit dieser Brille dran, welche erfüllt das die Erwartungen der Besucher und Besucherinnen? Also mir hat die Ausstellung sehr gefallen, mich hat sie auch sehr beeindruckt. Also von den Bildern her, die wir so in diesem Ausmaß nicht kennen, sind ja Bilder von, er ist aus dem Tirol und er zeigt eigentlich die Nachwehen, die Überbleibsel, die Reststücke, die nach einer Wintersaison in den Tirolbergen ganz grässliche Situation, also die Landschaft, die zerstört ist, die, ich mag mich erinnern, als junge Frau war ich mal, ich weiß nicht mal mehr, in den Bündneralpen im Sommer wandern und war da so auf eine Skipiste wandern. Und es hat mich so erschreckt eigentlich auch zu sehen, was das mit der Natur macht, also wie das auch die Landschaft zerstört, also nicht nur, dass alles so plafoniert ist, sondern wie das Gras nicht mehr wachsen kann. Und das ist, diese Bilder von Hechenbleichen, die haben mich sehr beeindruckt. Und fand ich eine sehr gelungene Ausstellung und ich freue mich, dass sich das Alpine Museum jetzt mit dieser Ausstellung, aber wie auch schon mit den letzten, auch sehr schön neu positionieren kann.
Ist ja interessant, dass dieser Alois Hechenbleichner sich selbst ja so als Patriot, als Widerstandskämpfer eigentlich sieht, oder? Also die Kamera fast als Kampfwaffe, das zu dokumentieren, was man so im Winter so als schön gepuderte Landschaft hat. Das ist auch noch interessant, oder? Dass jemand da über die Zerstörung zum Patrioten wird. Ist das etwas, was Sie nachvollziehen können?
Das kann ich insofern nachvollziehen. Ich finde, es macht auch die Kraft der Bilder aus und ich freue mich immer, wenn Kunst auch wirklich eine gesellschaftspolitische Message hat. Also da spricht mich die Kunst am meisten auch an. Und wenn ein Künstler mit diesem Anspruch, jetzt mit diesem auch sehr vehementen Anspruch kommt, denke ich, das zeigt sich in den Bildern. Bin gespannt, welche andere, ich weiß nicht, welche Themen er sonst noch mit der gleichen Vehemenz angeht oder nicht. Da kenne ich ihn und seine Künstlerbiografie noch nicht.
Spüren Sie denn allgemein so eine Tendenz sozusagen zurück zur Natur oder zurück zum eigenen Volksgut oder der Volkskultur, dem eigenen Brauchtum?
Sie haben mich vorhin schon darauf angesprochen, auf die Frage eben, was ist Volkskultur? Einfach nochmal zurück zu der Zeit, als ich da bei Prolvezia dieses Programm übernommen habe, habe ich mich so gewehrt, den Titel Volkskultur aufzunehmen. Ich wollte von Tradition und Innovation sprechen, aber nicht von Volkskultur. Das war irgendwie vor 7, 8 Jahren war dieser Begriff noch viel weniger wieder in allem Munde. Es war auch dann die Frage, vor allem auch mit der Übersetzung, was heißt das im Welschen, culture populaire, ein viel umfassender Begriff, eben der, dass den Alltag und die populäre Kultur und vielleicht die gesellschaftlichen Rituale und Bräuche, so Alltagsbräuche auch viel stärker einschließt als jetzt unser Volkskulturbegriff. Ist die Frage, wie der Begriff heute jetzt auch in der Deutschschweiz gefasst wird, eben wenn Volkskultur auf Brauchtum reduziert wird, oder ist es eben auch populäre Kultur, wie öffnet es sich und was alles kann zu den kulturellen Traditionen gezählt werden? Und da ist sicher die Diskussion im letzten Jahr noch intensiviert worden mit der UNESCO-Liste für immaterielles Kulturerbe, die Schweiz jetzt mal die Schweizer Liste erstellt hat. Ich bin dann gespannt, was sie vorschlägt als Schweizer Beispiele für die internationale Liste. Und von daher denke ich doch, es ist ein zunehmendes Interesse, daran festzustellen. Ich denke, das hat auch mit der gesellschaftlich-kulturellen Situation zu tun.
Eine Einigelung oder eine Besinnung auf das, was man hat, oder was ist
nein,
das?
Nein, so würde ich es gar nicht fassen. Ich sehe es gar nicht als Einigelung, eben auch nicht so in diesem Patriotismus drin, sondern eher, dass den Blick, also sagen wir mal, vor dem World Music hin auch zum Archaischen der eigenen Kultur. Also mehr die Sorgfalt, also eigentlich ist es erst die Möglichkeit, diesen Blick wieder dahin zu lenken, die sich in den letzten Jahren ergeben hat, würde ich sagen. Das hat nicht zuletzt mit der Globalisierung zu tun, wo die Frage des Lokalen, des Regionalen, des Eigenen in dieser globalisierten Kulturkonsumwelt, also das wirklich, um das nochmal aufzunehmen, dass wir eine andere Bedeutung erhalten hat und dann auch das Archaische, das zurück zur Natur, wie Sie dem gesagt haben, in einer Zeit der zunehmenden Digitalisierung, dass ich denke, es ist, man könnte eben schon fast Zeitgeist sagen, aber jetzt im ganz positiven Sinn, auch die Suche nach dem, was berührt, was mich als Individuum mit meiner gesamten Herkunft auch ausmacht.
Sie sagen das mit der Herkunft, mit dem Berühren. Sie wohnen in Bern, Katrin Rieder, und immer, glaube ich, das ist in der vierten Woche im November, findet hier in Bern der Zibelmärit statt. Glaube ich, das war am 26. Ja, das war, glaube ich, vor ein paar Tagen. Waren Sie da?
Nein, da war ich nicht. Den meide ich, so wie ich auch die Berner.
Kann man das als Direktorin des Baldenbergs?
Ja, selbstverständlich. Ja, das kann ich. Es gäbe so viele Bräuche in der gesamten Schweiz und also wirklich so Kalenderbräuche, wenn man die alle besuchen würde, dann würde ich nicht mehr arbeiten. Also, nee, das es ist ja auch eine der Bräuche jetzt aus dem Kanton Bern, die auf die Schweizer Liste aufgenommen wurde. Ist sicher ein wichtiger Brauch, aber das meide ich. In Brienz gibt es ja auch so einen Kalenderbrauch, der Brienz-Märt, den habe ich dann besucht, weil ich ja Halbzeit auch in Brienz oben lebe, also ich bin nicht die ganze Zeit in Bern und habe mir das auch angeschaut, mich da auch beeindrucken lassen, weil es mir Brienz auf eine ganz andere Art und Weise zeigt.
Was haben Sie denn anderes gelernt dort jetzt an diesem Brienzer Markt?
Also ich bin durch viele Gassen gewandert, durch die ich noch nicht gegangen bin. Also, und das ist wie die Chelbi in Brienz, die vielen Leute auf den Gassen. Also ein Dorf, das sonst eher ruhig und beschaulich ist. Vielleicht noch stärker war der Eindruck bei der Brienzer Kunstnacht. Die war auch Anfang November. Da war ich auch an, das ist wirklich eine Kunstnacht. Das ist mit Ausstellungen, mit Film, mit Konzerten. Der Hauptort ist das Depot der Brienzer Rothornbahn. Es riecht auch so ganz toll. Also es ist wirklich eigentlich etwas sehr, dürfte ich fast sagen. Es sind jüngere, kunstaffine Leute dort. Ich würde schon fast sagen, es hat schon fast etwas Urbanes dann. Wenn ich das so sagen darf, hat mir sehr gefallen. Jetzt von der Kunst her ist wirklich, was die Organisatoren sagen, auch, es dürfen alle mitmachen, es dürfen alle kommen und so weiter, ist es auch ein wenig schon fast ein Jekami dann. Also da gibt es von den wunderbarsten Brienzer Holzschnitzer, also dort wirklich die besten oder die mir am besten gefallen, ist ja immer subjektiv, nicht wahr? Bis zu vielleicht esoterisch angehauchten Malereien, die mir jetzt überhaupt nichts sagen. Da ist die Bandbreite sehr groß. Auch auf musikalischer Ebene war die Bandbreite sehr groß, aber als Anlass hat es mir sehr gut gefallen. Und er ist einmal im Jahr. Das ist natürlich dann relativ eingeschränkt. Bin ich immer wieder froh, wenn ich nach Bern kommen kann, hier ins Theater, ins Konzert oder Ausstellungsbesuch machen kann.
Und das mit dem Zibelmärit, warum meiden Sie den? Also jetzt eben in Brienz sind Sie hingegangen und das jetzt hier in Bern nicht?
Es sind mir zu viele Leute. Einfach schlichtweg zu viele Leute, zu viel Lärm und die Konfetti und die Hämmer da, wo sie einem auf den Kopf schlagen, das ist nicht etwas, was mir gefällt. Also ich denke, ich war mal in den frühen Morgenstunden, vielleicht müsste ich das wieder mal machen, wirklich so früh gehen, wo eben noch nicht die Massen sind, aber wenn ich kann, meide ich.
Also wenn wir jetzt über Populärkultur, Volkskultur, eben etwas, was auch viele betrifft, auch viele im Alltag betrifft, kann man sagen, wenn es zu viele gibt bei einem Brauch oder so, dann kann das am Ende fast auch schädlich werden.
Das ist eine Frage, das ganz sicher jetzt bei einem Zibelmärit nicht, der lebt von den vielen Leuten. Es gibt ganz klar, also so Volksfestcharakter, da braucht es viele Leute, da bin einfach ich am falschen Ort, aber nicht die Leute. Anders braucht, und das ist genau die Frage, die man sich auch gestellt hat, wenn man jetzt die Bräuche jetzt im Internet publiziert, eben die Liste der lebendigen Traditionen. Was heißt das in Bezug auf den Tourismus, wenn jetzt da plötzlich viele Leute kleine, feine Bräuche sich anschauen gehen, wo die dann plötzlich alles erschlagen können? Also ein Riesenfest ist ja das Schwingfest, das nächstes Jahr in Burgdorf stattfinden wird. Und ich habe mit einem Schwing gesprochen, also der da auch mitorganisiert, der hat mir klar gesagt, bei einem Schwingfest, die Schwinge haben fast keine Möglichkeit mehr, sich selber zu treffen. Also ihr Fest ist ihnen eigentlich fast wie aus den Händen geflossen und sie suchen, also sie haben jetzt da in Burgdorf jetzt ein eigenes Zelt extra nur für die Schwinger geplant, damit eigentlich diese Begegnung, um die es ja eigentlich geht, es geht darum, dass die Schwinger sich aus der ganzen Schweiz treffen und sich messen da, aber auch die Begegnung über die Landesteile hinweg, dass das dann fast erdrückt werden kann. Und ich denke, die Silvesterklöße im Appenzell haben dieselben Gefahren, also dort, wo dann zu viel Publikum kommt, wenn das braucht und dann in Kulturkonsum, dann wieder, dann kann das zerstören, dann kann das die Atmosphäre zerstören und erschlagen.
Sie haben mir vor der Sendung gesagt, eben wenn wir jetzt zurückblicken, Kathrin Rieder, auf Ihren Kulturmonat, Sie seien auch an einem Fußballmatch gewesen, am 14. November. Ist jetzt das mit dem breiten Kulturbegriff, würden Sie Fußball auch sagen, ja, das ist Kultur?
Unbedingt ist das Kultur. Es ist die Frage der Fankultur, es ist die Frage, welche Bedeutung hat das nicht vielleicht auch für die Spieler, also die im Breitensport drin, aber auch für die Fans, also welche Identifikationsmöglichkeiten gibt das, welche Vergemeinschaftungsmöglichkeiten gibt das, und insofern ist es für mich klar auch kulturell zu sehen oder mit diesem Blickwinkel auch zu sehen. Und das war für mich der erste Fußballmatch überhaupt in meinem Leben. Ich habe auch noch nie einen am Fernsehen geschaut.
Wie sind Sie dazu gekommen?
Ich bin eingeladen worden von Migros Aare in den VIP-Bereich, eigentlich als Vertreterin von Ballenberg, zusammen mit Norbert Schmid, unserem Marketingleiter. Und es war für mich eine Premiere. Ich war da eben im VIP-Bereich und nicht bei den Zuschauern und Zuschauerinnen, so in den Rängen drin. Es war für mich sehr beeindruckend zu sehen, wie diese Fanclubs ihre Gruppe angefeuert haben. Und das war Zürich gegen Thun. Zürich, die waren ungemein lautstark, auch aggressiv, und die Kraft.
Also die Zürcher?
Die Fanclubs, und das hat mich sehr beeindruckt. Zum einen eben, dass die das so als Gruppe in diese Dauer von 90 Minuten, dass so hier diese Energie hinbringen. Auf der anderen Seite ist es auch so, das hat auch etwas Gockelhaftes aufgeflossen. Ich bin größer, ich bin stärker, ich bin laut, deswegen bin ich besser so. Auf der anderen Seite die Thuner, die mit jedem gegnerischen Goal, sie haben 4-1 verloren, immer leiser geworden sind. Also wirklich, wie sich das Spielergebnis oder der Spielverlauf dann auch bei diesen Fansclubs so niedergeschlagen hat, das war für mich sehr beeindruckend. Ich kannte das einfach nicht. Für alle anderen ist das wahrscheinlich Normalität.
Und da waren Sie sozusagen mit dem ethnologisch coolen Blick von außen, das zu beobachten, was Sie gesagt haben. Es war, glaube ich, ein ziemlich spannungsreiches Spiel, weil die Zürcher am Anfang so cool gespielt haben. Man hatte das Gefühl, die spielen gar nicht hundertprozentig und haben dann aufgedreht. Und ich glaube, die tun ziemlich heruntergeputzt, eben mit diesem 4-4-1. Waren Sie da einfach die coole Beobachterin, die jetzt...
Also die Beobachterin war ich ganz sicher, weil ich kenne ja keine Regeln vom Fußball. Ich habe keine Ahnung, muss mir das auch immer wieder erzählen lassen. Übrigens bin ich eben neben einem Organisator des Schwingfests gesessen, und da habe ich gefragt, ja, wie das denn sei bei Ihnen, jetzt so von dem Anfeuern. Dann hat er ganz klar gesagt, beim Schwingfest, da muss Stille sein, da wird nicht angefeuert. Und wenn da irgendwelche Gäste kommen, die Kultur eigentlich nicht kennen vom Schwingen, die werden dann geschwelget. Also die müssen sich dann auch diese Stille und diese Ruhe während dem Kampf auch anpassen. Für mich, ich hatte zwar den ethnologischen Blick vielleicht auch, auf der anderen Seite war ich dann nicht so cool. Ich lasse mich immer auch begeistern und reinnehmen und habe da mitgelitten mit den Thunen. Obwohl ich die Regeln nicht kannte, habe ich mich da sehr auch begeistern lassen. Ob das Spiel ein spannendes war oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Andere haben gesagt, es soll nicht so ein spannendes gewesen sein. Keine Ahnung, ich habe keinen Vergleich.
Aber Sie haben sich sozusagen anstecken lassen,
ja, absolut,
und haben Partei ergriffen. Ist das etwas, was automatisch mit den Menschen läuft, dass er Partei ergreift?
Ja, ich war natürlich in Thun eingeladen, quasi vom Berner Oberland. Da war von Anfang an klar, dass ich den Thun helfe. Also von daher war meine Parteilichkeit klar. Ich weiß nicht, wenn es umgekehrt, ich habe dann auch die Tendenz, den Schwächeren zu helfen. Wenn jetzt die Thuner jetzt die Zürcher so richtig niedergeschlagen hätten, dann hätte ich dann vielleicht auch Mitleid und dort geholfen. Ich kann es nicht sagen.
Würden sich auf die Seite des Schwächeren
rüberschlagen. Ja, das so hat so eine Tendenz, genau.
Kathrin Rieder, wenn wir hier in die Schlusskurve kommen von Reflexe und diesem Rückblick auf den November, auf Ihren privaten Kulturmonat November, möchte ich auch einen Ausblick wagen. Also Sie haben jetzt ja Ballenberg, das Freilichtmuseum ist bis zum 13. April zu, geht in Winterruhe, geht auch in Winterschlaf. Das heißt, Sie haben eine ruhige Zeit.
Nichts von dem. Mir wurde eben gesagt, ja, mit dieser Sitzung warte bis im November, dann können wir dann, wenn das Museum geschlossen ist, und jetzt merke ich, was im November alles geschieht. Und auch sei das Wegräumen, das Einwintern, also was draußen im Museum alles geleistet werden muss, um dieses Museum in den Winterschlaf zu bringen, das ist das eine. Dann die Vorbereitungen aufs nächste Jahr, also das ist ungemein aufwendig und natürlich auch sehr interessant. Und auch die langfristigen Planungen, die wie wir das Museum entwickeln wollen, solches beschäftigt uns nicht gerade Tag und Nacht, aber rund um die Uhr.
Ja. Also Ballenberg hat zu, aber Sie haben das Büro voller Arbeit.
Ja, absolut.
Kathrin Rieder, herzlichen Dank für dieses Gespräch hier in Reflexe.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.